Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabzeit. Thema heute: die Bauchspeicheldrüsentransplantation. Mit einer funktionierenden Bauchspeicheldrüse können Diabetiker wieder ohne Insulin und Blutzuckermessen leben. Für wen eignet sich eine solche Organübertragung? Was sind die Risiken und wie hoch sind die Erfolgsraten? Der Chirurg Dr. Helmut Arbogast kennt die Antworten auf diese Fragen. Er ist Programmdirektor für die Pankreas- und Nierentransplantation am Transplantationszentrum München-Großhadern. Herzlich willkommen. Diabetiker können wieder unabhängig von der Insulinspritze oder der Pumpe werden, wenn sie eine neue Bauchspeicheldrüse bekommen. Es gibt verschiedene Transplantationsverfahren, die für Diabetiker in Frage kommen. Herr Dr. Arbogast, können Sie diese kurz erklären?
Sehr gerne. Es gibt auf der einen Seite die Vollorgantransplantation. Man spricht auch von der vaskularisierten Pankreastransplantation. Hier wird die gesamte Bauchspeicheldrüse von einem hirntoten Spender zusammen mit dem Zwölffingerdarm entnommen und mit einer Niere desselben Spenders transplantiert. In diesem Fall sprechen wir dann von einer simultanen Nieren- und Pankreastransplantation. Transplantiert man das Pankreas alleine, so sprechen wir von einer singulären oder alleinigen Pankreastransplantation. Diese kann unter Umständen auch in der Folge nach einer Lebensspende-Nierentransplantation beim niereninsuffizienten Diabetiker stattfinden, als Ersatzverfahren für die simultane Nieren- und Pankreastransplantation. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer Inselzelltransplantation. Also diese Inseltransplantation ist ein etwas kurzlebigeres Verfahren, das leider eben noch nicht die Langzeiterfolge mit sich bringt, wie es die Pankreastransplantation derzeit hat. Aber es ist unter Umständen durchaus für einen Patienten mit einer starken Blutzuckerschwankung geeignet, diese Schwankung wieder in Ordnung zu bringen. Und auch wenn die Insulinpflicht weiterhin bestehen sollte, ist dieser Patient von seinen starken Blutzuckerschwankungen damit befreit.
Wie unterscheiden sich diese Verfahren denn, was das Risiko des Eingriffs angeht, die Verfügbarkeit der Organe und die Erfolgsraten?
Ein bisschen bin ich darauf ja eben gerade schon eingegangen. Die Prozedur der Pankreastransplantation, meistens als Pankreas-Nieren-Simultantransplantation durchgeführt, ist eine durchaus nennenswerte Operation mit einem etwa 1%igen Operationssterblichkeitsrisiko. Bei der Inseltransplantation handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren, bei dem lediglich eine Transfusion dieser Inselzellen in das Pfortadersystem erfolgt und somit eigentlich ein relativ geringes Risiko besteht. Für beide Verfahren ist aber die notwendige Immunsuppression gleich hoch. Das muss man wissen. Auch der Inseltransplantierte braucht eine hohe Immunsuppression, ähnlich wie der Pankreastransplantierte. Bei den Erfolgsraten unterscheiden sich die beiden Verfahren jedoch noch erheblich. Während die Pankreastransplantation in etwa 85% eine Einjahresfunktion für das transplantierte Pankreas bietet und auch über 70% 5-Jahres-Erfolgsraten aufweisen kann, hat die Inseltransplantation leider doch einen relativ hohen Verlust der funktionierenden Inselzellen zur Folge, sodass nach 3 bis 5 Jahren gerade mal noch 10 bis maximal 15% der Patienten insulinfrei sind. Dennoch, wie ich aber schon sagte, etwa 2/3 dieser Patienten haben noch eine nachweisbare Insulinproduktion aus den transplantierten Inseln, sodass die starken Blutzuckerschwankungen damit genommen sind. Also für einen kleinen Teil der Diabetiker ist dieses durchaus ein probates Verfahren.
Für welche Diabetiker kommen denn diese Verfahren überhaupt in Frage?
Nun, wir sprechen hier in erster Linie über Typ-1-Diabetiker. Das sind die, die eben meist von früher Kindheit an ganz plötzlich ihren Diabetes erlitten haben und keinerlei Insulinproduktion mehr aufweisen, erkennbar an einem negativen C-Peptid-Wert. Der C-Peptid-Wert ist ein Synthesewert für das Insulin. Das bedeutet, ein Patient, der kein Insulin produziert, hat ein negatives C-Peptid. Ein Patient, der ein positives C-Peptid aufweist, ist somit kein klassischer Typ-1-Diabetiker. Eine kleine Gruppe jedoch von Typ-2-Diabetikern, die ein positives C-Peptid aufweisen, können jedoch ebenfalls unter Umständen Kandidaten werden für eine Pankreastransplantation, sofern sie eine metabolische, das heißt Stoffwechselcharakteristik aufweisen, wie wir sie beim Typ-1-Diabetiker finden. Das allerdings kann nur ein Transplantationszentrum mit angeschlossener Diabetologie herausfinden.
Und wie viele Diabetiker in Deutschland bekommen eine Nierenbauchspeicheltransplantation, beziehungsweise wie viele bekommen eine Inseltransplantation?
Auch wenn wir davon ausgehen, dass wir immer noch etwa 250 bis 300.000 Typ-1-Diabetiker in Deutschland haben, sind nur ein ganz kleiner, verschwindend kleiner Teil dieser Patienten tatsächlich Transplantierte, denn wir haben früher bis zu 220 Bauchspeicheldrüsen pro Jahr transplantiert. Diese Zahl ist bis zum Jahr 2009 leider auf 120 zurückgegangen.
Woran liegt das?
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Erstens zeigt es deutlich, dass unsere Spender immer älter werden. Für die Pankreastransplantation sind wir auf in aller Regel junge Spenderorgane unter 50 Jahren angewiesen. Diese Spenderorgane werden immer seltener. Der zweite Grund ist eigentlich ein positiver Grund. Die Nierenersatztherapie bzw. die nephrologische Therapie eines Diabetikers ist immer besser geworden. Das heißt, der Patient kommt immer später an die Dialyse. Das kann aber unter Umständen bereits in einer Phase sein, wo die Gefäßveränderungen so weit fortgeschritten sind, dass der Patient kein Kandidat mehr für eine simultane Pankreas- und Nierentransplantation darstellt.
Und was gewinnt der Patient nach der Transplantation oder besser durch die Transplantation?
Ich denke, eine ganze Menge. Wenn der Diabetes zur Dialysepflicht geführt hat, dann bedeutet dies, dass der Patient eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit an der Dialyse von gerade mal 40%, eine 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von gerade mal 20% hat. Und wenn Sie sich anschauen, dass die Nieren- und Pankreastransplantation über 95% 5-Jahres- und um die 90% 10-Jahres-Überleben bietet für den Patienten, dann zeigt sich das als ein ganz klarer Überlebensvorteil durch diese Transplantation, sogar höher, als wir dies für die Herz- oder Lebertransplantation, die ja eigentlich ganz klar als lebensrettende Transplantationen zählen, konstatieren können. Das heißt, einmal haben wir einen Überlebensvorteil für den Patienten, aber wir haben auch einen ganz wesentlichen Lebensqualitätsvorteil. Dürfen Sie nicht vergessen, die Patienten sind von der Insulinspritze befreit und sind auch von der Dialyse befreit. Einer meiner Patienten, entschuldigen Sie, wenn ich das noch hinzufüge, hat mal gesagt, als er an der Dialyse hing, war seine Lebensqualität auf ein Siebtel reduziert. Ich habe gesagt, wie erklären Sie mir das? Sagt er, montags Dialyse, dienstags Erholung von der Dialyse, mittwochs Dialyse, donnerstags Erholung von der Dialyse, freitags Dialyse, samstags Erholung von der Dialyse. Nur der Sonntag war ein Tag mit halbwegs Lebensqualität.
Das heißt, am Sonntag war er noch Mensch.
So ist es. Und das ist natürlich eine Versiebenfachung dieser Lebensqualität. Und ich denke, das ist ein gutes Argument für die Transplantation.
Und Sie sagten eben, nach der Transplantation muss die Abstoßung verhindert werden des Organs. Wie wird das gemacht?
Das ist korrekt. Die Abstoßung erfordert gerade bei der Nieren- und Pankreastransplantation ein relativ hohes Maß an Immunsuppression. Zunächst einmal brauchen wir um die Operation herum eine Menge von Medikamenten, die der Patient bereits im Operationssaal bekommt, die dann in den ersten Tagen auf Station weitergeführt werden und dann aber lebenslang eine dauerhafte Immunsuppression. Diese muss auch tatsächlich immer eingenommen werden und kein Patient sollte hier so vermessen sein zu glauben, weil er bislang keine Abstoßungsreaktion erlebt hat, könne er diese Medikamente absetzen. Das hat in den allermeisten Fällen zur Katastrophe geführt.
Und was bedeutet das für den Alltag, wenn man ständig diese Medikamente nehmen muss, die das Immunsystem unterdrücken?
Das bedeutet für den Patienten einerseits natürlich, dass er ein erhöhtes Infektrisiko, vor allem in der Frühphase nach der Transplantation, aufweist. Das heißt, er sollte sich, wenn es geht, von größeren Menschenmengen fernhalten, nicht in der Rush-Hour U-Bahn fahren, in der Frühzeit nach der Transplantation. Er sollte sich ein wenig in Acht nehmen vor grippal infizierten Mitmenschen. Das bedeutet aber nicht, dass er auf Dauer gesehen hier in eine Hysterie verfallen muss. Nach kurzer Frist wird die Immunsuppression auf ein erträgliches Maß heruntergefahren, sodass der Patient in aller Regel ein ganz normales Leben führen kann mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Das bedeutet beispielsweise eben das Tragen von Handschuhen bei Gartenarbeit oder wenn man mit Haustieren umgeht. Da sollte man eben vielleicht hier diese Keimbelastung, die hiermit verbunden ist, so klein wie möglich halten. Dennoch kann der Patient ein ganz normales Leben führen.
Ich habe gehört, dass die Insulinproduktion des Implantats nachlässt. Stimmt das?
Das ist richtig, aber das gilt vor allen Dingen für die Inseltransplantation, von der wir vorhin gesprochen haben. Hier ist es leider so, dass die Insulinproduktion relativ rasch nachlässt und nach 3 bis 5 Jahren nur noch 10 bis 15% der Transplantierten über eine Insulinfreiheit sich freuen können. Bei der Pankreas-Vollorgantransplantation ist das ein bisschen anders. Hier haben wir sogar Patienten, die schon 25 Jahre mit transplantiertem Organ leben. Und ich darf stolz sagen, dass wir meines Wissens damit den Weltrekord halten.
Was für Fortschritte erwarten Sie auf dem Gebiet der Transplantation, die den Diabetikern noch zugutekommen?
Einerseits hoffe ich natürlich, dass wir mit der Inseltransplantation weiterkommen in der Richtung, dass wir die Haltbarkeit und Funktionalität der transplantierten Inseln erhöhen können und damit für eine langdauernde Insulinfreiheit der Patienten beitragen können. Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dass die Stammzellenforschung die Inseltransplantation überholen wird. Es gibt bereits jetzt erfolgreiche Versuche aus menschlichen Fettzellen, und davon haben wir in aller Regel ja genug, aus menschlichen Fettzellen Stammzellen zu isolieren, die sich dann auf genetischem Wege zu insulinproduzierenden Zellen umerziehen lassen. Auf diese Weise könnte man auf minimalinvasiven Wege, zum Beispiel in die Bauchhöhle, einen Klon einbringen, der sich dann zu einem Inselorgan auswächst und den Patienten von seinem Diabetes befreit. Aber ich denke, dass diese Zukunftsvision bestimmt noch 10, 15 Jahre dauern wird und so lange werden wir sicher noch Pankreas, gegebenenfalls auch Inseln transplantieren.
Das klingt ja sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr.
Ich danke Ihnen auch.